Are you ready to come?
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr. Zu hören auf der UKW-Frequenz 92,4, auf DAB Plus, montags bis freitags täglich 21 Stunden und als Stream und Podcast rund um die Uhr.
Die Diktatur des Monetariats. Eine Sendereihe über Neoliberalismus. Von und mit Buchautor Ulrich Seibert.
Haben, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.
Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Diktatur des Monetariats. Wir nähern uns dem Ende des vierten Teils der Sendereihe, in dem wir uns die Taktiken neoliberaler Akteure etwas genauer angesehen haben und dabei wirklich unglaubliche Erkenntnisse gewonnen haben, die gezeigt haben, dass wir in einem politischen und wirtschaftlichen System leben, das zwar potenziell demokratisch ausgelegt ist und in dem auch immerhin Grundrechte und Bürgerrechte prinzipiell hochgehalten werden. Was manche Grundrechte allerdings wert sind, wie das Recht auf Asyl beispielsweise, wenn sie einfach mal per EU-Beschluss hinter die EU-Außengrenzen outgesourced werden und damit de facto ohne jeglichen Widerstand seitens der Bevölkerung mit einem Handstreich einfach so einkassiert werden können, muss jeder für sich selbst beantworten. Ähnlich mit Bürgerrechten. Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut und sie ist de jure auch in Kraft. Und dennoch, wie wir in mehreren Sendungen zum Thema nachgewiesen haben, de facto haben die meisten Mainstream-Medien, sowohl private als auch öffentlich-rechtliche, sich in vorauseilendem Gehorsam quasi gleichschalten lassen. Zumindest in Bezug auf die großen Themen. Wie also steht es um unsere Demokratie, die wir so gern verteidigen, und was genau verteidigen wir da eigentlich, wenn es gar nicht die Interessen der Bevölkerung sind, die sich seit Jahrzehnten durchsetzen? Hier ist wieder euer Ulrich Seibert, Autor, Ökonom und wieder den Stachel Löker vom Dienst. Wie gesagt, wir behandeln gerade Taktiken der neoliberalen Akteure, wie die Schockdoktrin zum Beispiel, die Institutionalisierung des Neoliberalismus, den manipulativen Einsatz der Sprache oder in der letzten Sendung die Vernetzung neoliberaler Akteure nicht nur untereinander, sondern auch so mit ziemlich allen gesellschaftlich relevanten Bereichen. Nachhören könnt ihr die Sendungen, wie immer, auf lora924.de, Suchfunktion mit Diktatur des Monetariats füttern, Wunschsendung anklicken und nach unten zum Audioplayer scrollen. Heute behandeln wir mehrere kleinere manipulative Taktiken, die man vielleicht unter dem Oberbegriff der Verarsche führen kann. Allerdings sagt man so ein schlimmes Wort natürlich nicht im seriösen Radio. Nee, sowas machen wir nicht. Weshalb das Thema ganz offiziell auch lautet: Manipulation durch Täuschung. Ganz konkret geht es um drei unterschiedliche, wenn auch teils verwandte Taktiken, die da lauten: False Flag Operationen, Astroturfing, Divide et Impera. Zu Deutsch Teile und Herrsche oder auf Englisch Divide and Rule. Ich sagte wir, und damit meine ich, abgesehen von meiner unmaßgeblichen Person, meine überaus liebenswerte und bewährte Kollegin Katharin Sophie Hauswirth. Hi Katharin und danke fürs Mitmachen.
Hallo Uli und auch hallo an alle Zuhörer. Ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Wenn Sie Lora München unterstützen wollen, können Sie Mitglied im Lora Förderverein werden oder eine Sach- oder Geldspende Lora München und dessen Förderverein zukommen lassen. Info dazu finden Sie auf der Homepage www.lora924.de, dann etwas nach unten rollen und auf den Button Spendenportal klicken, dann öffnet sich die Seite, auf der noch mehr Info dazu steht und auf der dann der Button spendenportal.de zur Online-Spende mit Quittung zu finden ist. Denn die Spenden an den Lora Förderverein und Lora München sind ja steuerlich absetzbar.
Ihr hört gerade Radio Lora und die Diktatur des Monetariats. Am Mikro sind
Ulrich Seibert
und Katharin-Sophie Hauswirth. Uli hat es ja bereits angedeutet, wir fangen in der heutigen Ausgabe über Taktiken neoliberaler Akteure an mit dem Thema False Flag, zu Deutsch falsche Flagge. Der Begriff kommt ursprünglich aus der Seefahrt. Um gegnerische Schiffe möglichst lange über die eigenen, nicht so freundlichen Absichten im Unklaren zu lassen, haben Kriegs- oder Piratenschiffe sich anderen Schiffen oft unter falscher Flagge genähert. Ein Schiff, das derart beflaggte, andere Schiffe auf dem Meer näher kommen sah, musste diese Schiffe also für Verbündete halten und die Besatzung war oftmals arglos. Während die Aggressoren sich insgeheim bereits auf den Angriff vorbereiteten, verstrich auf Seite der Angegriffenen wertvolle Zeit, sodass sie, wenn dann beispielsweise mit dem Beginn des Angriffs die Totenkopfflagge gehisst wurde, hoffnungslos ins Hintertreffen gerieten. Die Strategie, sich als Feind zunächst für einen Freund auszugeben, war nicht immer, aber oft genug erfolgreich.
So erfolgreich, in fact, dass diese False-Flag-Taktik bis in die heutige Zeit häufig eingesetzt wird. In Geheimdienstkreisen, in der Politik und beim Militär, aber auch in der Wirtschaft, wie ich in einem früheren Leben als Co-Eigentümer eines Münchner Mittelstandsbetriebs erfahren durfte, sind derartige Täuschungsmanöver durchaus an der Tagesordnung, wenn auch die Folgen heute in der Regel weitaus gravierender sind. Beispielsweise werden False-Flag-Aktivitäten genutzt, um Kriegsgründe vorzuschieben. Mit einem solch inszenierten Vorwand hat beispielsweise der nationalsozialistische Angriff auf Polen und damit der Zweite Weltkrieg begonnen. Auch um bestimmte Gruppierungen zu diskreditieren und ihnen beispielsweise Terrorismusakte in die Schuhe zu schieben, werden False-Flag-Aktionen gerne eingesetzt.
Auch in der Politik kommt False Flag sehr gerne und sehr erfolgreich zum Einsatz. Das Paradebeispiel dafür ist mal wieder die AfD. Wie auch in der letzten Sendung über neoliberale Netzwerke erwähnt, wurde die AfD gegründet aus der wirtschaftswissenschaftlichen Ecke heraus, nämlich unter anderem von einem gewissen Bernd Lucke, neoliberaler Machtradikalinski vom Scheitel bis zur Sohle, unterstützt beispielsweise von dem Großindustriellen Hans-Olaf Henkel. Es lag zwar mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht in seiner Absicht, diese Partei von Rechtsextremen kapern und übernehmen zu lassen, aber das Grundprinzip war von Anfang an festgelegt. Schon Lucke inszenierte die AfD als die Partei für den sogenannten kleinen Mann und die Leute fielen in Scharen darauf herein. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Dabei war und ist dieses Schiff unter der falschen Flagge eigentlich ganz deutlich als ein Kaperfahrer zu erkennen. Man müsste lediglich das Fernglas nehmen und ein wenig genauer hinsehen, sich beispielsweise mal das Parteiprogramm oder die diversen Wahlprogramme vornehmen. Von Anfang an und bis heute ist diese Partei die mit dem neoliberalsten Profil von allen. Wer sich also als Opfer und Abgehängter des neoliberalen Wirtschaftssystems sieht und AfD wählt, der wird wohl erst dann, wenn diese Leute an der Regierung sind und dann die Totenkopf-Uniformmützen aufgesetzt werden, erkennen, worauf er oder sie hereingefallen ist. Aber dann dürfte es, wie zumeist in solchen Fällen, zu spät sein.
Wobei die AfD bei weitem nicht die einzige Partei ist, die so vorgeht. Sie hatte vielmehr ein prominentes Vorbild. Und nein, ich spreche ausnahmsweise nicht von der NSDAP, die allerdings auch kein unbeschriebenes Blatt ist. Auch diese Partei gab sich schon als eine aus, die sich den Interessen des sogenannten kleinen Mannes verschrieben hatte. Hat sie nicht sogar das Adjektiv sozialistisch im Parteinamen? Oder das Substantiv Arbeiter? Auch das war letztlich nichts anderes als Augenwischerei, denn die Interessen der Arbeiterklasse gingen den Mannen um Hitler am vorbei. Und wer es erkennen wollte, hätte auch damals schon bemerken können, dass national und sozialistisch einen Widerspruch in sich darstellt, denn Sozialismus beruht auf der Idee der Gleichwertigkeit der Menschen und ist daher von jeher international ausgerichtet, während Nationalismus ausnahmslos eine gewisse Gruppe Menschen, die der eigenen Nation nämlich, als besser definiert als andere.
Aber kommen wir zurück in die Zeit nach den Weltkriegen. Die Partei, die am konsequentesten für ihre False-Flag-Taktik bekannt ist, ist niemand anderes als die gute alte Tante SPD. Unter Leuten, die genauer hinsehen, selbstverständlich, denn diese Partei hat die Piratenflagge selbst dann noch nie gehisst, als sie unter der Ära Schröder zum Angriff auf die soziale Marktwirtschaft geblasen hat. Seit mittlerweile Jahrzehnten wirbt sie im Wahlkampf regelmäßig mit Schlagworten wie soziale Gerechtigkeit, Frieden oder Respekt. In der Tat handelt sie, wenn sie an der Regierung ist, aber prinzipiell nach dem neoliberalen Mantra privatisieren, Steuern senken, Sozialstaat abbauen. Und neoliberal regieren ist alles Mögliche, aber sicher weder sozial noch demokratisch. Und Frieden? Wirklich? Das sagen die, ohne, Achtung Wortspiel, rot zu werden, indem sie mehrere Kriege mit immer noch mehr Waffenlieferungen befeuern und gleichzeitig nicht einen Finger für diplomatische Verhandlungslösungen krumm machen. Ehrlich? Nee, mal ehrlich, warum sollten die Genossen der Bosse auch ehrlich sein? Sie kommen seit 4 Jahrzehnten prima mit ihrer False-Flag-Taktik durch. Sogar gegenüber ihrer durchaus überwiegend sozial- und demokratisch orientierten Parteibasis, was das absolut Erstaunlichste daran ist.
Aber machen wir uns nichts vor, so viel besser sind die anderen Parteien nun auch nicht. Ein nicht unerheblicher Bevölkerungsanteil in Bayern denkt allen Ernstes immer noch, dass die CSU christlich orientiert sei oder sozial. Oder dass die FDP demokratisch sei, obwohl sie offen und aggressiv eine antidemokratische Interessenshoheit des Großkapitals propagiert. Oder dass die Grünen sich in erster Linie an Umwelt- oder Klimaschutzfragen orientieren.
Ihr wisst jetzt jedenfalls, was unter False Flag zu verstehen ist. Und mit diesem Vorlauf können wir jetzt in das Feld der neoliberalen Akteure eintauchen, die sich dieser Taktik natürlich ebenfalls bedienen. Sie geben das eine vor und jubeln damit Entscheidern oder Medieninteressen unter, die sie in Wahrheit gar nicht vertreten. Auf diese Weise sichern sie sich Einfluss. Das klassische Standardbeispiel ist natürlich die Lobbyorganisation Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbH, kurz INSM. Die Flagge deutet an, dass das Schiff darunter in Richtung sozialer Marktwirtschaft unterwegs ist, also dem Wirtschaftssystem, das vor dem Neoliberalismus, also von den 50ern bis in die frühen 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, quasi in Amt und Würden war. Doch dieser Eindruck könnte irreführender nicht sein.
Eigentlich braucht man sich nur die Gründung dieses Vereins ansehen und der Frage nachgehen, wer die maßgeblichen Mitglieder dort sind, um die Interessen dahinter zu erkennen. Gegründet wurde die INSM nämlich vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall als Tochter des Instituts der deutschen Wirtschaft, dessen Trägervereine wiederum die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, BDA, und der Bundesverband der deutschen Industrie, BDI, sind. Die Wikipedia fasst die Kerninteressen der INSM in einem Satz prägnant zusammen. Insbesondere strebt die INSM die Regulierung und Privatisierung bei der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Tarifpolitik an, eine wettbewerbsorientierte Bildungspolitik sowie eine Abschwächung klimapolitischer Maßnahmen. Mit anderen Worten, das gesamte neoliberale Rechtsaußenprogramm. Also auch wenn die INSM mal eine Ludwig-Erhard-Statue vor dem Bundeswirtschaftsministerium enthüllt und das Etikett in goldenen Lettern einen schönen, süffigen Rotwein verheißt. Es handelt sich halt doch nur um leere Flaschen. Ja, ich weiß schon, vom Niveau her ist nicht gerade mein Highlight, aber trotzdem, lasst uns doch mal einen Blick auf diese Flaschen werfen. Natürlich sind die üblichen Verdächtigen auch in der INSM ganz vorne mit dabei. Unsere altbekannten Herren Friedrich Merz oder Hans Dietmeier bei der CDU beispielsweise. Aber auch andere Leute mischen prominent mit.
Eigentlich sind alle Regierungsparteien in der Initiative vertreten. Für die SPD war beispielsweise Peter Glotz Mitglied oder Klaus von Donani und andere natürlich. Auch die Grünen ließen sich in Sachen Neoliberalismus noch nie lumpen. Sagt euch der Name Christine Scheel noch was? Das war die grüne Vorsitzende im Finanzausschuss im Bundestag, bis sie 2012 in die Privatwirtschaft wechselte. FDP-Leute sowieso, alle in trauter Harmonie mit Wirtschaftsvertretern wie Roland Berger, eine der größten Wirtschaftsberatungsfirmen, Arend Oetker und Hubertus Pellengar, ehemaliger Geschäftsführer des Deutschen Einzelhandelsverbands und anderen Verbandschefs. Thomas Straubhaar möchte ich auch noch kurz erwähnen. Der hat nämlich sogar ein Modell für bedingungsloses Grundeinkommen entwickelt. Ein durch und durch Neoliberalismus-kompatibles natürlich. Ja, wirklich wahr. Auf diesen speziellen Gauner kommen wir in einer Sendung über das bedingungslose Grundeinkommen sicherlich nochmal zu sprechen. Und viele andere sind mit dabei, darunter MedienvertreterInnen, SchauspielerInnen und Sportfunktionäre wie Uli Hoeneß. Ja, genau, das war die Flasche, die bei der Fußball-EM 1976 den Elfmeter verschossen hat, wodurch Deutschland dann gegen die damalige Tschechoslowakei unterlag. Funktioniert bestens, die Vernetzung der Neoliberalen in alle gesellschaftlichen Bereiche. Aber jetzt ist genug von Flaschen, versprochen.
Interessanterweise, obwohl die Grünen wie auch die SPD zum Unterstützerkreis der INSM gehören und ihre Politikaktiven heute allesamt bekennende Neoliberale sind, ging die Initiative doch im Bundestagswahlkampf 2021 massiv gegen die KanzlerkandidatInnen Annalena Baerbock und Olaf Scholz vor. Tja, den Feind aus den eigenen Reihen haben die beiden nicht kommen sehen. Im Gleichschritt mit der AfD machte sie gegen Klimaschutz, eine geplante Mindestlohnerhöhung und die geplante Abschaffung von Hartz IV mobil und schreckte dabei nicht einmal vor als Antisemitismus interpretierbarer Symbolik zurück. Sie lieferten Medien und Schulen exklusive Inhalte, die zum großen Teil unkritisch und ohne die Interessenslage zu prüfen übernommen wurden. Kennt ihr den Satz »Sozial ist, was Arbeit schafft«? Der stammt von der INSM und ist ein prima Beispiel dafür, welch enormen Einfluss dieser unter falscher Flagge segelnde Lobbyistenverein gewinnen hat können. Außerdem propagieren sie die Rente mit 70, bewarben diverse Freihandelsabkommen und nutzten selbst die TV-Serie Marienhof, um ihre asoziale Propaganda unter die Leute zu bringen.
Kommen wir zu einem weiteren Wolf im Schafspelz, beziehungsweise eigentlich gleich zu einem ganzen Rudel davon. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr das Wort Familienunternehmen hört? Wahrscheinlich dasselbe wie uns. Die kleine Kneipe am Eck, der Friseurbetrieb, die Bäckerei oder das Autohaus auf der grünen Wiese. Kleinere und mittlere Unternehmen, KMU abgekürzt, die als Mittelstand das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden. Firmen, bei denen es in der Regel nicht um Profitmaximierung geht, die ihre MitarbeiterInnen gut behandeln, die versuchen gut auf ihrem Gebiet zu sein und möglichst selbst die ausgefallenen Wünsche ihrer KundInnen, die sie selbstverständlich großteils beim Namen kennen, zu erfüllen. Wir wissen alle, dass es einigen von ihnen durchaus gut geht, dass viele von ihnen aber eher schlecht als recht über die Runden kommen und dass sie gern mal von Banken, Finanzamt oder sonstigen Behörden gegängelt werden. Und dass alles zusammenbricht, wenn es sie nicht mehr gibt. Wenn der Mittelstand also ein ernstes Problem hat, hören Politik und Medien besonders aufmerksam zu. Keine Partei kann es sich leisten, diese Wirtschaftsgröße zu ignorieren.
Und natürlich gibt es einige Gruppierungen, die sich der Sorgen des Mittelstands gerne annehmen. Da wäre zum Beispiel, um nur eine kleine Auswahl zu präsentieren, der Verein Die Familienunternehmer, vormals bekannt als Arbeitsgemeinschaft Selbstständiger Unternehmer e.V. mit Sitz in Berlin. Ist doch schön, wenn es neben den ganzen finanziell bestens ausgestatteten Lobbyorganisationen der Großkonzerne auch solche Einrichtungen gibt, nicht wahr? Aber ihr habt es euch sicher schon gedacht, die Sache hat einen gewaltigen Schönheitsfehler. Das weiß auch die Wikipedia, ich zitiere: Die Organisation setzt sich gegen Flächentarifverträge, die Besteuerung von Erbschaften und Vermögen und für die Abschwächung klimapolitischer Maßnahmen, mit Ausnahme des Emissionshandels, in Deutschland und auf europäischer Ebene ein. Na, das kommt uns aber sehr bekannt vor, nicht wahr? Ich möchte ergänzen, das Transparenzregister des Bundestags war Ihnen ebenfalls ein Dorn im Auge. Dabei sind KMUs normalerweise von der Erbschaftssteuer ebenso wenig betroffen wie von einer Vermögenssteuer und regelmäßige Besuche bei Parlamentariern fallen üblicherweise ebenso wenig in Ihr Ressort. Warum sind das dann also überhaupt Themen für Sie? Die Antwort findet man, wenn man sich diese sogenannten Familienunternehmen etwas genauer ansieht. BMW, ja klar, die Familie Quandt ist dort Großaktionär. Merck, die Oetker-Gruppe, AXA, Balsen, die Deutsche Vermögensberatung, Haribo, Kienbaum Consultant, Melita, Miele, Thalia, Villeroy & Boch, Vitakraft, Vorwerk, Bertelsmann, die Westfalen AG und viele andere Kleinbetriebe mehr.
Oder da wäre auch noch die Stiftung Familienunternehmen, eine gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts. Trotz des nach Mittelstand klingenden Namens steht über die bei der Lobbypedia zu lesen: Tatsächlich besteht das Kuratorium aus Vertretern großer Unternehmen, aus Superreichen und Vermögensverwaltern. Die sind übrigens gemeinnützig, ganz im Gegensatz zu Attac, denen man die Gemeinnützigkeit aberkannt hat. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Auch hier hocken sie wieder alle zusammen, dieselbe Clique der neoliberalen Akteure, die auch sonst schon überall das große Wort führt. Tja, dann bleibt dem Mittelstand ja immer noch die Mittelstands- und Wirtschaftsunion, oft auch Mittelstandsvereinigung genannt, als Sprachrohr, oder? Nicht wirklich. Das ist eine Vereinigung unter der Regie von CDU und CSU und wessen Lied die singen, das ist nun wirklich hinlänglich bekannt. Ein Tipp? Es ist natürlich nicht das Lied der kleinen oder mittleren Unternehmen.
Einen haben wir noch für euch. Wenn ihr eine Verlautbarung hört vom Bundesverband Landschaftsschutz, dann denkt ihr doch sicher auch erstmal an die Umwelthilfe, NABU, Bund Naturschutz oder von mir aus Greenpeace. Nee, sorry, das ist auch ein Piratenschiff unter falscher Flagge. Deren vorwiegender Zweck ist die Verhinderung regenerativer Energien, ausschließlich aus landschaftsschutztechnischen Gründen, selbstverständlich. So ein Windrad ist aber auch ein unästhetischer Anblick. Und dann die vielen Vögel, die von denen erschlagen werden. Oder die potenziell klimaschädlichen Auswirkungen, weil die von Windrädern absorbierte Energie ja dann nicht mehr als Wind über die Landschaft fegt, fast ungeahnte Auswirkungen auf alle dahinterliegenden Biotope haben kann. Oder ebenso unabsehbare Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnungen der traditionellen Energiewirtschaft, die ihre Gewinne zu einem großen Teil zentral und mittels fossiler Brennstoffe und Atomkraft erwirtschaftet. Und in der Tat ist der Bundesverband Landschaftsschutz nichts anderes als eine Tarnorganisation der Energie- und Aluminiumwirtschaft. Eiferbübsch aber auch.
Fake-Organisationen sind absolut keine Seltenheit. Oder glaubt jemand ernsthaft, dass dem ADAC die politischen Interessen der Autofahrer am Herzen liegen? Oder dass der Bund der Steuerzahler, der sich selbst als das Finanzgewissen der Bundesrepublik geriert, sich um Anliegen von Privatpersonen oder kleineren Firmen sorgt? Nein, das ist eine Organisation, die ganz, ganz eng verbandelt ist mit einer Versicherung, deren Namen mir jetzt gerade entfallen ist. Es klingt irgendwie nach Humbug und Mülleimer, wenn ich das richtig im Ohr habe. Außerdem kooperieren die ganz eng mit, na? Richtig, mit einer gewissen Initiative für neue soziale Marktwirtschaft und einigen der sogenannten Familienunternehmensgruppierungen, von denen wir eben gesprochen haben. Tja, wie nennt man das, wenn sich Piraten zu ganzen Flotten organisieren? Und deshalb ist es wirklich wichtig, gerade bei wohlklingenden Namen und vermeintlicher Übereinstimmung mit persönlichen Zielen, ganz genau hinzusehen, wer da im Hintergrund die Fäden zieht. Allzu viele haben sich bereits vom äußeren Eindruck täuschen und manipulieren lassen, was ja schließlich auch Zweck dieser Täuschungen ist.
Kommen wir jetzt ganz kurz nur auf ein weiteres Feld der bewussten Täuschung, dessen neoliberale Akteure sich hin und wieder bedienen. Ab und an kommt einfach Bewegung ins Volk und dann setzen sich von unten nach oben Tendenzen durch, die eigentlich niemand so recht auf dem Schirm hatte. Gendern ist zum Beispiel so eine Erscheinung. Das kam nicht aus der Duden-Redaktion, nee, das kam schon aus dem Volk selbst. Oder die Jugendsprache, die sich von der Alltagssprache der Erwachsenen meist auf kreative Weise abhebt und dann peu à peu auch die Sprache von uns Erwachsenen infiltriert. Beides sind klassische Beispiele für eine sogenannte Graswurzelbewegung. Das ist jetzt nicht die Strategie der Neoliberalen, die heißt vielmehr Astroturfing. Da muss man erst einmal erklären, was es damit auf sich hat. AstroTurf ist eigentlich ein Markenname und zwar für Kunstrasen, wie er beispielsweise in Fußballstadien verwendet wird. Und genau darum dreht es sich bei AstroTurfing. Darum, einen täuschend echt aussehenden Kunstrasen zu legen, um eine Graswurzelbewegung vorzutäuschen, die es in Wahrheit gar nicht gibt. Denn Politiker wie Medien wissen, dass man sich Graswurzelbewegungen kaum entziehen kann. Und das ist den Nutzern dieser Taktik natürlich auch bewusst.
Und die Felder, auf denen dieser Kunstrasen verlegt wird, sind die sozialen Medien. Insbesondere rechtsextreme Gruppierungen, aber auch staatliche Organisationen bedienen sich Tausender von sogenannten Bots, selbstständig agierende Programme, die unter tausenden verschiedenen Fake-Namen gleichlautende Einträge und Kommentare auf tausenden Seiten posten, sodass es aussieht, als ob eine ganze Menge Menschen hinter der propagierten Idee oder häufiger Diffamierung stünden. Ihnen beigesellt sind die sogenannten Trolle, Leute, die aus Überzeugung oder gegen Bezahlung genau dieselbe Tätigkeit verrichten wie ihre Bot-Kollegen. Eine radikale Exotenmeinung kann mittels Astroturfing schnell und einfach zum Mainstream gemacht werden, wenn man nur bereit ist, einen entsprechend hohen finanziellen und/oder personellen Einsatz zu erbringen. Und wer könnte einen solchen Mitteleinsatz aufbringen? Staaten, wie gesagt, Herr Putin ist berühmt für seine Bots oder Trolle. Oder auch inländische Gruppierungen mit erheblichen Mitteln. Aber wer nur in diesem Land hat so viel Kapital zur Verfügung? Mal nachdenken.
Wer einer Diskussion in sozialen Medien folgt, kann also durchaus erleben, wie seine eigene Meinung, die er oder sie bisher für eine mehrheitliche gehalten hat, plötzlich als Gutmenschenhaltung oder als links-grün versiffte Ideologie angegriffen und diskreditiert wird. So kann durchaus der Eindruck entstehen, dass eine ganz bestimmte Meinung die dominante sei, was im Extremfall dazu führen kann, dass sie dies auf Dauer auch wird. Wie gesagt, die Wirtschaft bedient sich nicht alleine dieses Mittels, auch manipulativ arbeitende Parteien wie die AfD oder wie gesagt auch Russlands Regierung nutzen solch zweifelhafte Methoden. Ich weiß ja nicht, ob Sie gelegentlich die Facebook-Seite der CSU ansehen. Ich habe das vor einigen Jahren, also vor der vorletzten Landtagswahl, eine Zeit lang ausführlich getan. Wenn die CSU oder einer ihrer Funktionäre etwas gepostet hat, dann bekam sie gefühlt 40-50% Zustimmung. Der Rest war teils harsche Kritik. Ein klein wenig von links, die überwiegende Mehrheit von rechts. Der Tenor dieser Kritik lautete: Euch kann man nicht mehr wählen. Ihr spuckt in der Regierung nur große Töne und macht gar nichts. Ich habe mir viele dieser Profile angesehen, die dergleichen gepostet haben. Sicher, hinter einigen steckten echte Menschen. Aber dann gab es auch die Profile mit einem nichtssagenden Landschafts- oder Tier- oder sonstigen Bildchen als Profilbild von Leuten, die ansonsten, abgesehen von solchen politischen Äußerungen, gar keine Posts und auch keine Freunde in Anführungsstrichen hatten. Das ist sicherlich kein Beweis, aber ein deutliches Indiz dafür, dass hier Trolle, also Personen, denen es nur um Provokation geht, oder gar Bots ihr Unwesen treiben. Wer hinter einem solchen Troll oder Bot steckt, kann nur vermutet werden und ich würde bei der Suche nach den Hintermännern sicherlich mit Recht mit dem ciceronischen Grundsatz cui bono, wem nützt es, nicht ganz so falsch liegen. Ob der von der CSU wahrgenommene Rechtsruck in der Bevölkerung nun tatsächlich ein echter ist oder ob dieser durch den Einsatz von Trollen und Bots produziert wurde, sei einmal dahingestellt. Das wird ohne die Hilfe der Facebook-Administration kaum abschließend zu klären sein. Tatsache ist, die CSU selbst hat, womöglich aufgrund des von ihr wahrgenommenen Drucks von rechts, im Landtagswahlkampf einen Rechtsruck vollzogen, der sie von anderen rechtsextremen Parteien nicht mehr unterscheidbar gemacht hat. Allein die Vorstellung, dass Bots oder Trolle an diesem Paradigmenwechsel einer vormals demokratischen und im Wesentlichen auf dem Boden des Grundgesetzes stehenden Partei zumindest beteiligt waren, hat durchaus etwas Gruseliges.
Eine Tätigkeit, die ohne Freude ausgeübt wird, ist für einen Menschen geistig und moralisch erniedrigend. Oscar Wilde.
Lora München, das freie Radio. Zu hören auf UKW 92.4, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora924.de.
Manipulation durch Täuschung, das ist der Titel der heutigen Ausgabe der Diktatur des Monetariats. Durch die Sendung führen Katharin Sophie Hauswirt und
Ulrich Seibert.
Wir haben die Unterthemen False Flag und Astroturfing jetzt zumindest ansatzweise durch. Es bleibt noch eine erwähnenswerte Taktik und die ist ein absoluter Klassiker, Jahrtausende alt. Ihr werdet es einfach lieben. Ich spreche von Divide et Impera, teile und herrsche. Allerdings erscheint mir diese Übersetzung des lateinischen Spruchs schon etwas sehr geschönt, denn sie kann auch positiv aufgefasst werden, nämlich im biblischen Sinne, dass ein Herrscher sein, in Anführungsstrichen, Vermögen mit dem Volk teilen möge, um dann unangefochten die Regierungsgeschäfte tätigen zu können. Das ist aber bei Weitem nicht mit dieser Redewendung gemeint. Deshalb würde ich eher anders übersetzen, nämlich mit Spalte auf und herrsche. Denn das ist der eigentliche Hintergrund hinter dieser erstmals von Niccolò Machiavelli 1532 in dem Buch Der Fürst formulierten Phrase. Der Satz mag von ihm stammen, aber wer hat's erfunden?
Weiß ich nicht, aber jedenfalls lässt sich der Einsatz dieser Taktik bereits während der Zeit des römischen Imperiums beobachten. Im Kern geht es dabei darum, eine Gruppe, die man sich gefügig machen oder halten möchte, in verschiedene Untergruppierungen aufzuteilen und jeder davon quasi gegenläufige Interessen vorzugaukeln, sofern solche nicht ohnehin bereits vorhanden sind und nur noch genutzt werden brauchen. Ein klassisches Beispiel findet sich in einer berühmten Karikatur. Ein Mitteleuropäer, ein Banker und ein Afrikaner sitzen an einem Tisch. Der Banker hat sich 9 von 10 Keksen gekrallt. Einer liegt noch in der Mitte und der Banker sagt zum Inländer: Pass auf, der Ausländer will deinen Keks. Meistens ist das in der Tat die Taktik, die verfolgt wird. Einer Gruppe von Menschen wird erzählt, dass eine andere Gruppe von Leuten versucht, den Menschen der ersten Gruppe etwas wegzunehmen. Und schon entsteht Hass, Feindschaft oder zumindest ein Konkurrenzverhältnis. Und während diese Gruppen sich gegenseitig bekämpfen, bringen die Anwender dieser Taktik völlig ungestört ihre eigenen Schäfchen ins Trockene.
In der Politik ist diese Taktik sehr offensichtlich, falls man näher hinsieht. Jedenfalls. Ultrarechte machen das besonders gern. Sie definieren einen Sündenbock wie die Juden, die Ausländer, die Muslime oder die Flüchtlinge und geben diesen Gruppen die Schuld an echten oder wahrgenommenen Missständen. Gibt keinen bezahlbaren Wohnraum? Nee, das liegt natürlich nicht daran, dass jemand wie Herr Söder zehntausende ehemalige Sozialwohnungen weit unter Wert an Immobilienhaie verklopft hat. Nee, das liegt ganz klar an den vielen Ausländern, die hier wie eine Flut, Rückgriff auf das Thema Framing, hereindrücken und uns Deutschen die ganzen billigen Wohnungen wegschnappen. Und die Arbeitsplätze. Und unser Bier saufen sie uns auch noch weg und zwinkern, welch unverfrorene Frechheit, unseren Frauen zu. Das ist ein Beispiel für Divide et Impera. Es werden negative Emotionen gegen andere Gruppen geschürt und so wird der Blick von den eigentlichen Verursachern und oder Profiteuren der Probleme weggelenkt. In einem Volk, welches mehrheitlich auf solch plumpe Taktiken hereinfällt, scheint sich kein so hohes Bildungsniveau etabliert zu haben, möchte man meinen, denn es geschieht täglich und die Mächtigen kommen immer und immer wieder damit durch. Wenn man sich die Geschichte ansieht, scheinen gerade wir Deutschen besonders anfällig gegenüber dieser Taktik zu sein, vielleicht weil wir mehr Angst haben als die Bewohner anderer Länder, dass uns jemand etwas wegnimmt, was uns vermeintlich zusteht. Mittlerweile machen das übrigens nicht nur Rechtsextreme so. Inzwischen haben Grüne und SPD sich dieser Taktik durchaus angeschlossen und daran mitgewirkt, dass zum Beispiel das Asylrecht, nicht weniger als immerhin ein Grundrecht, nicht die Jure, aber de facto abgeschafft wurde. Gute Leute, das. Und schon naht der nächste Divide et Impera Spruch, in dem man alle, die dagegen aufmucken, zu Linksextremen erklärt oder Leute, die sich für eine Verhandlungslösung in der Ukraine stark machen, als Putin-Versteher und damit völlig unabhängig davon, was diese Leute über Putin wirklich denken, als dessen Sympathisanten diskreditiert und sie somit aus der künstlich geschaffenen Konsensgruppe ausgrenzt und sie mundtot macht, wie zum Beispiel die Russland-Expertin Gabriele Krone-Schmalz am eigenen Leib erfahren durfte.
In der Wirtschaft sind solche Taktiken eher weniger offensichtlich. Und doch wird es gemacht, dass einzelne, ich nenne sie jetzt mal Produktionsfaktoren, gegeneinander ausgespielt werden oder sogar ganze Länder. Wir erinnern uns, neoliberale Akteure sind international aufgestellt und sie haben bei entsprechender Kapitalkraft die Möglichkeit dazu. Dass sie diese Chance für sich ergreifen, ist nur logisch. Wie sie das konkret machen? Ein Beispiel haben wir euch ja schon in früheren Sendungen genannt. Der Steuerunterbietungswettbewerb, den Ronald Reagan losgetreten hat, in der Auffassung, dass niedrigere Steuersätze zu höheren Staatseinnahmen führen, stimmt ja auch, am Anfang. Weil nämlich Investoren dazu tendieren, dort zu investieren, wo Gewinne niedriger besteuert werden. Höhere Investitionen in den USA führten dort also zu höheren Erträgen und die wiederum zu mehr Steueraufkommen und damit tatsächlich zu höheren Staatseinnahmen. Alles richtig, soweit, bis eben andere Regierungen mitbekommen, dass die eigenen Bruttoinlandsprodukte aufgrund schwindender Investitionen zurückgehen, weil Kapital in unserem Fall in die USA verschoben wurde. Also haben auch sie die Steuern gesenkt, um Investitionen zurückzuholen und womöglich neue zu gewinnen. Auf diese Weise wird international ein Wettlauf um die niedrigsten Steuersätze in Gang gesetzt, der dann letztlich überall zu Rückgängen bei den Staatseinnahmen führt. Und wer ist der lachende Gewinner, dessen Gewinne auf Kosten der Allgemeinheit explodieren? Ratet mal.
Ganz dasselbe Spiel wird auch mit Arbeitsplätzen gespielt, beziehungsweise mit Kosten der Arbeit. Fast 40% aller Arbeitskräfte stehen bei Großkonzernen unter Vertrag. Das sind die Firmen, die eben international aufgestellt sind und die mittels eines Handstreichs Betriebsteile mal eben ins Ausland verlagern können. Bedeutet, diesen Firmen steht, zumal wenn sie an einem Strang ziehen, ein enormes Erpressungspotenzial gegenüber jeder Regierung, jeder politischen Ausrichtung zur Verfügung. Denn keine kann es sich leisten, dass die Arbeitslosenzahl massiv in die Höhe schnellt. Ich fürchte, dass Gerhard Schröder seinerzeit als SPD-Kanzler Bekanntschaft mit diesem Erpressungspotenzial gemacht hat und sich deshalb für einen starken Niedriglohnsektor in Deutschland eingesetzt hat. Die Löhne sind zu hoch und die Lohnnebenkosten sind es erst recht. So tönt es bis heute aus den einschlägigen Kreisen. Gerade jetzt wird dieses Argument wieder missbraucht, um das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Sklaven haben gefälligst zu schuften, bis sie in die Kiste kippen, auf dass die Unternehmensprofite neue Höchstmarken erreichen und die Aktienindizes immer neue Rekordmarken erklimmen mögen. Doch diese Politik führt nicht nur in eine Sackgasse, sie ist selbst eine. Schröder hat mit seiner Politik dem Drachen eine Jungfrau zum Opfer gemacht. Er hat Deutschland damit zwar Zeit erkauft und die anderen europäischen Länder unter Zugzwang gesetzt, aber letztlich ging das Rennen aus wie beim Wettlauf um die niedrigsten Steuersätze. Und wir alle wissen, der Drache ist niemals nur mit einer Jungfrau zufrieden. Er verlangt mehr und immer mehr, solange bis entweder keine Jungfrauen mehr da sind, und dann wird der Drache sauer und es gibt Saures für alle, oder bis ein wagemutiger Siegfried den Drachen hinmeuchelt.
Dieser Weg ist aber auch aus einem ganz anderen Grund eine Sackgasse. Er vernachlässigt nämlich den Faktor der Produktivität. Die Höhe der Lohnkosten ist nämlich niemals allein ausschlaggebend. Niedrige Lohnkosten bei ganz geringer Produktivitätsrate kommen dem Unternehmer nämlich immer noch teurer als hohe Lohnkosten auf sehr hohem Produktionsniveau. Warum angeblich so wirtschaftskompetente Leute wie Friedrich Merz oder Christian Lindner diesen Faktor scheinbar stets übersehen, ist mir ein absolutes Rätsel. Produktivität ergibt sich aus vielen Komponenten. Eine gute Bildung und Ausbildung des Personals zum Beispiel oder eine gute Infrastruktur, mittels derer Güter schnell, einfach und kosteneffizient transportiert werden können. Oder die technische Ausstattung und ihre Wartung spielt eine Rolle, ebenso wie die Qualität und Zuverlässigkeit der Strom- und Kommunikationsnetze, das Fehlen von Alltagskorruption und vieles andere mehr. Sicher, Deutschland war ein Hochlohnland, aber eben auch eines mit einer sehr hohen Produktivität. Und was macht unsere Politik seit Jahrzehnten? Sie setzt offenbar alles daran, diesen Produktivitätsvorteil kaputt zu machen. Die Infrastruktur zerfällt zusehends, Bildung wird immer mehr zur Ware degradiert und aufgrund der Perspektivlosigkeit großer Teile der Bevölkerung ist es auch mit dem Produktivitätsförderer politische Stabilität mittlerweile nicht mehr zum Besten bestellt. Somit wird Deutschland künftig in zunehmendem Maße auf Niedriglöhne setzen müssen, um den verlorengehenden Produktivitätsvorteil auszugleichen. Das wiederum wird den Lebensstandard für die meisten Bewohner des Landes weiter verringern.
Großkonzerne stellen sich tendenziell keinem nennenswerten Wettbewerb. Sie sind auf ihren jeweiligen Geschäftsfeldern zumeist Oligopole oder gar Monopole. Sie herrschen mittels ihrer Marktmacht. Sie erzeugen Abhängigkeiten. Sie diktieren die Konditionen. Und das ist kein Markt. Markt ist, wenn Verhandlungspartner auf Augenhöhe miteinander verhandeln. Dort, wo es keine Augenhöhe mehr gibt, dort, wo Abhängigkeiten dafür sorgen, dass beispielsweise Zulieferer ihre Investitionsplanungen nicht realisieren können, gibt es auch keinen Markt. Man nutzt schon auch das Prinzip von Angebot und Nachfrage, aber halt auf eine pervertierte Art und Weise. Beispielsweise, indem man als Nachfragender versucht, das Angebot bei gleichbleibender Nachfrage seitens dieser Großkonzerne drastisch zu erhöhen. Denn das führt automatisch zu sinkenden Preisen. Und das ist klassisches Divide et Impera. Ein Beispiel gefällig? Vor einigen Jahren wurden in sogenannten Entwicklungsländern Bauern davon überzeugt, Kakao anzubauen. Man hat ihnen vorgerechnet, welche Ernte sie pro Jahr einfahren könnten und zu welchem Preis sie diese losschlagen könnten. Das klang verführerisch, denn diesen Zahlen nach hätten viele sich finanziell deutlich verbessern können.
Aber sie wurden hereingelegt. Und da solche Pflanzungen immer auch eine langfristige Investition sind, in die Abhängigkeit getrieben. Die Nachfrage stieg nämlich keineswegs. Man kann ja schlecht 2 Tafeln Schokolade am Tag essen, nur weil die Tafel so billig ist. Das Angebot an Kakao aber stieg enorm an und in der Konsequenz verfielen die Preise seit 1977 für dieses Nahrungsmittel. Und zwar nicht nur für die neuen Bauern, sondern auch für die etablierten. Nun saßen sie auf ihren Schulden, die sie für das faule Investment aufgenommen haben und mussten alle Konditionen, die die wenigen Großabnehmer diktierten, akzeptieren, um überhaupt noch etwas für ihre Ernte zu bekommen. Wir Konsumenten profitieren von der Not dieser Leute, eben weil Schokolade künstlich billig gehalten wurde. Und trotzdem machen Konzerne wie Ferrero gewaltige Gewinne. Win-win? Nein. Win-win-lose. Und es sind immer die Armen, die in diesem neoliberalen Spiel immer noch mehr verlieren. Und dann sind wir in Deutschland sauer, wenn die derart für unser Wohl ihre Existenzgrundlage beraubten, als sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge hierher kommen wollen. Und wir erfrechen uns dann auch noch zu sagen, die sollen gefälligst erstmal was arbeiten, dann kommen sie auch über die Runden.
Natürlich müssen wir viele der geschilderten Fälle stark aggregieren und sie somit vereinfachen. Zum einen, um die Prinzipien dahinter leicht verständlich rüberzubringen und zum anderen wegen der Zeit, die ja nicht langsamer läuft, wenn wir an der Komplexitätsschraube drehen und die bekanntlich im Radio begrenzt ist. Auch wenn ich an dieser Stelle Dutzende weiterer Beispiele für diese Taktik aufzählen könnte, reicht uns die Ressource Zeit nur noch, um langsam zum Ende zu kommen. Divide et impera ist eine durchaus bewährte und effektive Taktik, um Wirtschaft und Politik nicht nur in diesem Land zu beherrschen, zum Wohle der eigenen Profitinteressen. Angestellte gegen BürgergeldempfängerInnen, inländische gegen ausländische ArbeitnehmerInnen, Festangestellte gegen Leih- und ZeitarbeiterInnen, alle gegen Geflüchtete. Die Fantasie der neoliberalen Akteure kennt keine Grenzen, wenn es darum geht, eine Gruppe gegen eine andere auszuspielen. Und PolitikerInnen, Medien, allen voran die sogenannte Bild-Zeitung und teilweise sogar auch Gewerkschaften spielen dieses Spiel um Macht und Einfluss gern oder notgedrungen im Sinne der großen Kapitaleigner mit.
Was bleibt ihnen auch übrig? Zum einen müssten sie in der Lage sein, dieses Spiel zu durchschauen. Zum anderen müssten sie über den Willen und über das Fachwissen verfügen, um alternative Ideen zu entwickeln bzw. Auswege, um sich den Erpressungsversuchen seitens der Konzerne nicht beugen zu müssen. Schließlich bräuchten sie Durchhaltevermögen und vor allem die Solidarität der WählerInnen hinter sich, wenn sie sich gegen das Kapital stellen. Und eine Menge WählerInnen reagieren sehr ungehalten, wenn ihr Arbeitgeber damit droht, das Land wegen dieser, ach so, unfähigen Regierung zu verlassen. Rentiert es sich also für jemanden, der eine politische Karriere anstrebt, sich auf einen Kampf gegen die Mächtigen einzulassen? Eher nicht. Das ginge wahrscheinlich so aus wie in dem Witz, in dem ein Elefant in einen Ameisenhaufen tritt. Die Ameisen geraten in helle Aufregung. Sie krabbeln an dem Elefantenbein hoch, versprühen ihre Ameisensäure und zwicken ihn in seine dicke Haut, wo sie können. Schließlich spürt der Elefant tatsächlich ein leichtes, unangenehmes Kribbeln. Er schüttelt sich und alle Ameisen fallen auf die Erde hinab. Nur eine hält sich noch mit letzter Kraft verzweifelt an einer Hautfalte am Hals des riesigen Tiers fest. Die Ameisen unten bemerken es und rufen hoch: Wirk ihn, Toni, wirk ihn!
Das war jetzt zum Schluss der Sendung, aber auch zum Schluss des großen Teils 4 der Sendereihe über die Taktiken der neoliberalen Akteure nochmal eine ganze Menge an komprimierten Informationen. Und wenn ihr euch nur den Witz gemerkt habt, hat es euch ja hoffentlich schon mal was gebracht. In diesem Teil 4 haben wir gezeigt, wie eine verhältnismäßig kleine, aber finanziell potente Gruppe Menschen ganze demokratisch ausgerichtete Nationen dazu gebracht hat, gegen ihre eigenen Interessen nach der Pfeife eben dieser neoliberalen Akteure zu tanzen. Dabei sind Taktiken, die manipulieren, die ablenken. Es ging aber auch um das gezielte Ausspielen politischer und wirtschaftlicher Macht und vor allem um die Institutionalisierung neoliberaler Prinzipien für eine Zeit, in der womöglich ein Großteil der Bevölkerung nicht mehr auf die manipulativen Taktiken hereinfällt und eine echte Zeitenwende einfordert.
Wir haben gezeigt, wie Neoliberale sich über den Kauf von Lehrstühlen und über nachgeholfene Nobelpreise die Meinungshoheit innerhalb der Wirtschaftswissenschaften sichern konnten, wie sie dann mit der universitären Lehre hinter sich die Politik selbst ehemals eher linksorientierter Parteien in ihnen genehme Bahnen gelenkt haben. Und schließlich auch mittels massiver Manipulationen das Meinungsbild der Bevölkerungsmehrheit an ihre Vorstellungen anpassten. Ideale, die nach zwei verheerenden Weltkriegen formuliert worden waren, damit nie wieder Kriege geführt werden und schon gar keine mehr von Deutschland ausgehen, wurden mit der Zeit ebenso aufgegeben wie die Idee eines Wohlfahrtsstaates für alle. Kriege sind heute wieder salonfähig und Deutschland will offenbar mal wieder mittendrin stehen im Getümmel. Nur wenige fragen sich, cui bono, wem nützt diese Entwicklung eigentlich? Und noch weniger fragen sich, warum und mit welchen Strategien können wir uns gegen Ausbeutung, Krieg und Unterdrückung wehren? Gibt es Alternativen zum Neoliberalismus und wie könnten diese sich gegebenenfalls realisieren lassen? Aber wir bei Radio Lora fragen uns das selbstverständlich und dieses große Thema wird den fünften und letzten Teil dieser Sendereihe bilden. Wir beginnen damit aber erst in der September-Sendung. Im August gibt es nochmal eine Art Zusammenfassung dessen, was Neoliberalismus eigentlich ausmacht, aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht. Wenn alles gut geht jedenfalls.
Doch bis dahin fließt nur ein bisschen Wasser die Isar runter.
Katharin Sophie Hauswirth
und Ulrich Seibert verabschieden sich von euch. Bis zum nächsten Mal.